Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Finanzielle Unabhängigkeit durch finanzielle Bildung. Der wöchentliche Finanzpodcast von www.geldbildung.de. Spannende Einblicke und Informationen rund um die Themen Kapitalanlage und Börse zur Verbesserung deiner finanziellen Bildung. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller.
Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Podcast von www.geldbildung.de. Ich möchte mich schon mal recht herzlich bei dir bedanken, dass du mir die nächsten 20 Minuten deiner Zeit schenkst und hier bei meinem Podcast zuhörst. Ich möchte mit dir zwei Punkte heute besprechen. Der erste Teil eigentlich ist, was ist geldbildung.de und warum mache ich das überhaupt? Und der zweite Teil ist, dass wir direkt in ein Sachthema einsteigen und ich dir eine kleine Einführung gebe über den Investmentprozess, über einige wichtige Begriffe und du kannst das wirklich als eine Art Einführung verstehen. So, was ist geldbildung.de, dieses Projekt eigentlich? Geldbildung.de ist ein Projekt, was sich rund um das Thema finanzielle Bildung dreht und sich dort mit allen relevanten Themen rund um Börse und Kapitalmarkt beschäftigt. So auch der Podcast und da wird jede Woche eine Folge erscheinen und du kannst mir sehr gerne eine E-Mail schreiben, was dich interessiert oder irgendein Thema, wo bei dir der Schuh drückt, wo du zum Beispiel nicht verstehst oder wo du eben weitere Informationen haben möchtest und ich werde das vielleicht bald dann aufgreifen und einen Beitrag darüber machen. Generell bin ich offen für jedes Feedback, für jede Kritik oder auch jede Anmerkung und ich werde auch jede E-Mail von dir persönlich beantworten. Hier zu dem Podcast, also die Tonspur, die wird nicht weiter bearbeitet sein, also du darfst dich da nicht stören, wenn ich mal M sage oder eine kleine Lücke ist oder du irgendeine Sirene hörst, weil ich möchte, dass es wirklich authentisch ist, dass es eben ehrlich ist und auch von den Inhalten her sehr undogmatisch. Also ich möchte hier nicht besserwisserisch oder belehrend auftreten, sondern ich möchte dir einfach eine Einführung geben. Ich möchte dein Interesse an finanziellen Themen wecken, vielleicht Unklarheiten aus dem Weg räumen und vielleicht dir auch eine ganz neue Sicht mal auf die Dinge geben, alles rund um Börse und Kapitalmarkt. Generell denke ich, dass das Wissen über Börse und Kapitalmarkt, dass es in Deutschland sehr, sehr niedrig ist, wenn du das mit anderen Ländern wie zum Beispiel der USA vergleichst. Weil in Deutschland haben ja sehr, sehr wenige Privatpersonen überhaupt Aktien. Wohingegen in den USA ja wahrscheinlich mehr als 50% der Personen Aktien haben. Ich glaube, dass hier halt eben Ängste, Unsicherheiten in Bezug auf Aktienmärkte einfach vorhanden sind oder man in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht hat. Zum Beispiel in der New Economy 2000, 2001 viel Geld verloren hat oder 2008. Und dann quasi daraus auch als Konsequenz sieht, nie wieder Aktien. Aktien sind was Böses, Spekulatives. Man kann alles verlieren, sehr, sehr schlecht. Und das dann auch an das ganze Umfeld weiterzugeben, sprich Familie, Kinder. Und dann auch wieder eine nächste Generation heranwächst, die diese Anlageklasse quasi verteufelt. Und das, glaube ich, ist nicht ganz zu Recht so. Oder ich denke generell, dass man dort sich einmal über Bildung und vielleicht sich wirklich mit den Themen beschäftigt, dort auch gewisse Ängste lösen kann und eben sieht, dass diese sehr, sehr irrational sind und dann ja auf einer neuen Wissensbasis auch neu entscheiden kann. Das heißt ja nicht, dass man dann Aktien kaufen muss zwingend oder eben irgendwelche risikoreicheren Papiere kaufen muss, aber einfach, dass man sich dann nochmal bewusst damit beschäftigt und gegebenenfalls auch dann bewusster dagegen entscheidet. Ich habe also mit dem Projekt Geldbildung.de das Ziel, dein finanzielles Wissen zu verbessern, dir zu helfen, dass du Börse, Kapitalmarkt verstehst, siehst, dass es extrem einfach und leicht einfach für jedermann zu verstehen ist. Und der zweite Punkt ist, der mir sehr wichtig ist, dass du eine gewisse kritische Grundhaltung gegenüber Bankverkäufern entwickelst, wie ich sie gerne nenne. Ich mag den Begriff Berater irgendwie nicht, weil es heißt ja auch Autoverkäufer und nicht Autoberater. Und das Ziel ist ja ganz klar von jedem Berater, in der Bank, dass er eben verkauft und deswegen sollte auch Bankverkäufer heißen, meiner Meinung nach. Und ich will eben sehen, dass du dort nicht zu naiv oder nicht zu gutgläubig sein solltest, sondern eben mit einer kritischen Grundhaltung und auch einem gewissen Basiswissen in solche Gespräche reingehst, damit du dir eben nicht irgendwas aufschwätzen lässt. Und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, warum ich das alles mache mit Geldbildung.de. Da ist die Antwort sehr einfach. Es liegt mir extrem am Herzen. Es ist meine Leidenschaft. Es macht mir extrem viel Spaß und ich begeistere mich für Themen Börse, Kapitalmarkt, Finanzen schon seit etwa 2005 und habe mich auch dann beruflich in diese Richtung entwickelt, also eine Bankausbildung gemacht, ein BWL-Studium in St. Gallen gemacht, also fast 6 Jahre Bachelor, Master und dann dort viele Einblicke bekommen im Rahmen von Praktika, Workshops, Veranstaltungen bei Direktbanken, Privatbanken, Vermögensverwaltern, aber auch in der Industrie und so wirklich versucht, mir einen möglichst breiten Blick und möglichst einen unabhängigen Blick mir anzueignen und nicht eben nur immer aus der Brille zum Beispiel vom Private Banking drauf zu schauen, wo man einfach völlig unreflektiert teilweise über die Leute, also auch die Berater bzw. Verkäufer, alle Produkte, die Factsheets einfach glauben, eins zu eins, was draufsteht, das wirklich besten Gewissens auch dem Kunden so erzählen, weil sie eben nicht sich irgendwie mal zur Seite getreten sind und irgendwie auch mal ein paar Sachen dahinterfragt haben, sondern einfach wirklich das rein so annehmen, als das ist das Richtige und es dann auch so weitergeben. Ich denke also, dass die Kundeninteressen teilweise da stark hinten ran rücken und auch, dass das ganze Provisionsmodell ist, wie wir es in Deutschland haben, also dass man in der Regel über Ausgabeaufschläge oder eben sogenannte Kickbacks, Rückvergütungen von Investmentfonds auch sich wirklich finanziert, dass es extrem intransparent ist und einfach so sehr, sehr viel Kosten verursacht und noch schlimmer, dass es eben nicht im Interesse des Kunden sein kann, also auch von der Beratung her, weil quasi die Interessen so divergent sind von Bankverkäufer und quasi von mir oder dir als Kunden. Dort, glaube ich, schützt einfach Bildung am besten, wenn man eben Bescheid weiß und auch, sage ich mal, sich in diesem ganzen Begriffsdschungel auskennt, weil ganz viel ist auch deswegen auf den ersten Blick kompliziert, weil es eben diese ganzen Begriffe gibt, die man halt nicht kennt. Und dann kann man natürlich auch damit nichts anfangen. Aber der Begriff als solches ist nicht kompliziert, du musst ihn halt einfach kennen. Und dann kannst du auch beurteilen, worum es geht. Ich will also etwas Sinnvolles machen, ich will meiner Leidenschaft nachgehen. Das ist mein Hobby. Ich habe das bisher nur mit Freunden eigentlich gemacht, dass ich dort sehr, sehr viel diskutiert habe. Und jetzt möchte ich das über den Podcast, über den Blog, über E-Books eigentlich niederschreiben oder niedersprechen und mit dir in den Austausch gehen und eben einer breiteren Gruppe an Personen eigentlich so mein Wissen, mein Interesse einfach weitergeben und eben euch die Ängste nehmen. Finanzen sind nicht kompliziert, Finanzen sind nicht trocken und man muss auch, wenn man Aktien hat, nicht jeden Tag unendlich viel Zeit investieren und alle 5 Minuten nachschauen, wie hat sich der Kurs entwickelt. Das ist überhaupt nicht wichtig, weil man als Privatanleger aus meiner Sicht das noch am Rande nur in Aktien investieren sollte, wenn man auch eben den entsprechenden Anlagehorizont hat und auch entsprechende Schwankungen aushalten kann. Wenn das der Fall ist, dann braucht mich das Tagesgeschehen per se mal gar nicht wirklich viel zu interessieren. Das war jetzt der Einführungsteil. Jetzt lass uns in den fachlichen Teil einsteigen. Da möchte ich zunächst einmal mit dir die Unterscheidung Sachwerte und Finanzanlagen machen. Sachwerte, das sind der Klassiker Betongold, Immobilien oder auch irgendwelche Güter, die wir produzieren. Also zum Beispiel ein neues Auto oder einen Container oder ein Frachtschiff. Das sind klassische Sachwerte, also irgendwelche physischen Güter, die man noch anfassen kann. Finanzanlagen dagegen, das sind beispielsweise Aktien, also Unternehmensbeteiligungen, Anleihen, das sind letztlich Schulden einer Firma, die du kaufen kannst oder Investmentfonds. Das ist letztlich ein Übergerüst, wo du quasi mit dem Kauf eines Anteils automatisch eine gewisse Diversifizierung erreichen kannst. Generell über Finanzanlagen finanzieren sich Unternehmen und sie finanzieren sich letztlich den Kauf von Sachwerten. Also ein Unternehmen geht zum Beispiel an die Börse, sprich du kannst Aktien kaufen im Rahmen eines sogenannten IPOs, Initial Public Offerings, und mit diesem Geld, was das Unternehmen dann einnimmt, kauft es Sachgüter oder Sachwerte, also investiert in die Produktionsanlagen, kauft Grundstücke, investiert in Forschung und Entwicklung, solche Sachen. Also das verwendet quasi das Kapital, um selbst eben das Unternehmen weiter zu betreiben, um zu wachsen, um eben Innovationen irgendwo zu generieren. Jetzt ist die Frage, Finanzanlagen werden an Finanzmärkten gehandelt. Aber was ist eigentlich jetzt die Aufgabe von Finanzmärkten? Wir haben ja einerseits schon gehört, dass es Finanzmärkte quasi Unternehmen finanzieren. Aber was gibt's noch für Aufgaben? Einmal eine wichtige Aufgabe ist die Informationsfunktion. Die Informationsfunktion über Preise. Also du kannst zu jedem Zeitpunkt schauen, an einem Börsentag, wie steht die Aktie, wie ist der Preis, wie ist der Preis der Schulden, der Preis der Anleihen, wie ist der Preis des Fonds. Das kannst du in jeder Sekunde nachschauen oder zu jeder Minute und dann quasi bist du darüber informiert, wie diese Finanzanlage gehandelt wird. Der zweite Punkt oder die zweite wichtige Aufgabe ist die Konsumverschiebungsaufgabe. Das heißt, du kannst heute 1.000 Euro, da kannst du ja entweder das Geld sparen oder verkonsumieren. Wenn du sparst, kannst du es eben zum Beispiel am Finanzmarkt anlegen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt zu konsumieren. Das heißt, es hat eine gewisse Verschiebungsfunktion. Die dritte Funktion ist, die ist sehr wichtig meiner Meinung nach, das ist eine sogenannte Risikoverteilungsfunktion. Der Finanzmarkt ermöglicht, dass Risiken auf viele Köpfe, auf dich, mich und andere verteilt werden. Wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel 1 Milliarde Euro benötigt und dafür eine Anleihe, also Schulden begeben möchte, dann kannst du 2.000 Euro dieser Schulden kaufen, ich kaufe 2.000 Euro dieser Schulden und das machen ganz, ganz viele andere nochmal genauso. Da haben wir diese 1 Milliarde auf ganz, ganz viele Köpfe verteilt und keine Einzelperson, oder es ist eher unwahrscheinlich, würde für 1 Milliarde das jetzt kaufen, selbst wenn er 2 Milliarden Vermögen hat. Einfach eben unter diesem Risikoaspekt, dass man nur einen gewissen Anteil immer in eine Sache investieren sollte. Der vierte Punkt ist Eigentum und Management. Es wird getrennt. Das heißt, du hast eine Gruppe an Angestellten, an Management, Top-Management, die quasi im Unternehmen arbeiten, das Unternehmen leiten, und eine andere Gruppe, denen gehört das Unternehmen. Und das ist quasi separiert und bringt damit eine gewisse Stabilität in das Unternehmen rein. Vorteil ist eben die Stabilität. Nachteil ist, dass du gewisse Informationsasymmetrien hast. Da spricht man vom sogenannten Principal-Agent-Konflikt. Da wirst du dich jetzt vielleicht fragen, was das ist. Der Principal-Agent-Konflikt, das heißt einfach, wenn einer das Unternehmen leitet, dann weiß er einfach mehr und ist näher am Geschehen, wie wenn du jetzt als Investor in das Unternehmen investierst, weil du bist nicht so in das Tagesgeschäft eingebunden. Und natürlich gibt es da sehr, sehr viele Publikationspflichten, aber trotzdem bist du einfach mehr Insider, du kannst mehr auch Entscheidungen zu deinen Gunsten als angestellter Manager fällen, die vielleicht zum Nachteil des Eigentümers sind, aber wo diese Risiken gar nicht direkt ersichtlich sind. Und diese Informationsasymmetrie nennt man eben Principal-Agent-Konflikt und die hat man ganz, ganz vielen im Gebieten der Wirtschaft, halte ich für einen sehr, sehr wichtigen Punkt und da werde ich auch sicherlich nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Jetzt ist die Frage, wer ist eigentlich alles am Kapitalmarkt, Finanzmarkt tätig? Also das sind einmal Unternehmen, wie wir gehört haben, die benötigen Geld, um Investitionen zu tätigen. Dann sind du und ich tätig, direkt oder indirekt, in Form, weil wir sparen Geld und investieren dann direkt am Kapitalmarkt. Wir investieren mittelbar über Pensionsfonds, die dann selbst am Kapitalmarkt tätig sind, etc. Und da erwartest du für dein Geld ein Entgelt, also ein Zins oder eine Gewinnbeteiligung über Dividenden. Der dritte Akteur, das sind Staaten. Da wissen wir ja, Staaten können nie mit Geld umgehen, egal wie viel Geld sie haben, sie werden immer mehr Geld ausgeben. Das heißt, Ausgaben werden immer größer wie Einnahmen sein. Und dieses Defizit muss ja irgendwie finanziert werden und das wird heute in der Regel eben über den Kapitalmarkt gemacht. Das heißt, dass dann die Bundesrepublik Deutschland an den Kapitalmarkt geht und eben Leute diese Anleihen kaufen, weil sie denken, dass in 10 Jahren, wenn die fällig wird, dass Deutschland es dann zurückbezahlen kann. Und das ist eben ein sehr, sehr großer Akteur, Staaten. Eine vierte Gruppe, das sind Finanzintermediäre, Finanzzwischenhändler. Das sind zum Beispiel Banken, die eben Haushalte und Staaten dann zusammenbringen. Sprich, die eine Art Maklerfunktion übernehmen. Das ist auch eine sehr wichtige Funktion am Kapitalmarkt. Wie du also siehst, hat der Kapitalmarkt, Finanzmarkt, ist einfach überwiegend jetzt ein Finanzierungsinstrument für große Unternehmen und hat noch weitere Aufgaben, die du gesehen hast. Aber deswegen ist es per se schon mal nicht richtig, wenn man irgendwie den Kapitalmarkt verteufelt, weil die eigentliche Aufgabe, eben die Finanzierung von Unternehmen, ist ja extrem sinnvoll. Da profitieren wir ja alle davon, entweder als Angestellte oder als Konsumenten, weil wir tolle Produkte kaufen. Es ist die Frage, welche Anlageklassen gibt es? Also in welche Klassen kannst du dein Geld investieren? Das ist einmal der Geldmarkt am Kapitalmarkt. Das ist quasi eher kurzfristig, täglich oder vielleicht bis maximal ein Jahr. Dann gibt es Anleihen, das haben wir schon gehört, also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Die sind in der Regel langfristig, also größer ein Jahr. Es können 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre. Aber es gibt auch Anleihen, die bis zu 100 Jahren laufen, sogenannte Hybridanleihen. Die Anleihen sind dann von Rahmenbedingungen sehr, sehr unterschiedlich ausgestaltet. Das heißt, es kann sein, dass du kriegst einen fixen Zins, du kriegst einen variablen Zins, du kriegst gar keinen Zins unter der Laufzeit. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ausgestaltungen und da werde ich auch einen eigenen Podcast darüber machen, spezifisch nur über Anleihen. Dann Aktien haben wir schon gehört. Da spricht man bei den großen Firmen, bei den DAX 30 Firmen, also den 30 größten an der Börse notierten Gesellschaften nach Marktkapitalisierung. Da spricht man von sogenannten Large Caps oder Blue Chips. Und bei kleineren oder mittleren Firmen, gemessen an der Marktkapitalisierung, spricht man eben von sogenannten Small oder Mid Caps. Und das sind eben einfach Unternehmensbeteiligungen. Einfach, wenn du jetzt gar nichts mit Aktien zu tun hast oder gar nichts damit anfangen kannst, kannst du dir so vorstellen, wenn du ein Haus gemeinsam mit deiner Frau hast, gehört dir 50%, ihr 50% am Haus. Wenn du jetzt dir vorstellst, das Haus ist jetzt Siemens, also Siemens ist wie das Haus und du hast einen Anteil an Siemens, dann hast du eben nicht nur eine Frau, sondern ganz, ganz viele Frauen, also quasi andere Leute oder Gruppen, die auch Anteile haben und du hast eben entsprechend weniger Anteil. Und dadurch, dass du noch so viele andere Personen hast, kannst du eben auch viel, viel weniger entscheiden. Du hast zwar eine Stimme jetzt auf der Hauptversammlung, aber du kannst eben nicht so leicht über den Verkauf entscheiden, von der Firma oder über in das Geschäft eingreifen, weil das quasi auf das Management eben übertragen ist. Dein vierter Teil sind abgeleitete Instrumente, das sind sogenannte Derivate, die den Wert von einem anderen Wert ableiten. Das sind sogenannte Forwards, Futures, Swaps oder Optionen. Da musst du jetzt, wenn du da nichts verstehst, jetzt ist nicht so wichtig, da werde ich auch in späteren Podcasts noch drauf eingehen. Ich würde es nur mal eben als Anlagegruppe noch mit aufnehmen hier in der Liste, aber es ist für Privatanleger eh nicht so relevant, weil selten es einen Beweggrund gibt, für einen Privatanleger in diese Instrumente zu investieren. Jetzt ist die Frage, wie kannst du vielleicht diese Anlageklassen aufteilen? Das ist ein Begriff, der wichtig ist, das ist die sogenannte Asset Allocation, die Vermögensaufteilung. Die beschreibt eben die Aufteilung deines Gesamtportfolios auf verschiedene Anlageklassen. Also eben auf Aktien, Anleihen, Immobilien. Wir haben auch noch am Rand Rohstoffe, die wir oben nicht erwähnt haben, also Commodities. Und das ganze Ziel ist, dass du die Rendite und das Risiko, dass du es eben optimierst und im Einklang mit deiner Person, mit deiner Strategie eben ist. Weil nicht jeder Anleger hat ja das gleiche Rendite und die gleiche Risikoerwartung. Der eine zum Beispiel ist bereits älter mit 60 und möchte in 5 Jahren alles Geld liquide haben, weil er dann eine Weltreise machen möchte. Der wird vielleicht weniger in Aktien investieren, wie wenn du gerade 30 bist und gut verdienst und einfach eine viel, viel längere Lebenserwartung noch hast. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Man unterscheidet da im Generell noch zwischen strategisch und taktischer Asset Allocation, also Vermögensaufteilung. Und da ist für dich wichtig, dass die strategische Asset Allocation, da wird einfach gewährleistet, dass du einen gewissen Anteil immer einhältst, also zu deiner Strategie passend. Als Beispiel, du willst 70% deines Vermögens in Aktien und 30% in Anleihen investieren. Sagen wir, du hast 10.000 Euro, dann wirst du 7.000 Euro in Aktien investieren und 3.000 Euro, also 30% von deinem Vermögen in Anleihen. Und diese Anteile wirst du dann immer halten. Also das ist wirklich dein Ziel, diese Quote konstant zu halten, mit allen Vor- und Nachteilen, wie du ja vielleicht gleich merkst. Wenn es beispielsweise die Aktien stark steigen und der Anteil an deinem Vermögen dann auf 80% geht oder so, dann müsste man quasi was reduzieren, um wieder bei 70-30 zu sein. Oder eben Anleihen zukaufen, sodass eben die Quote immer konstant ist. Bei der taktischen Asset Allocation, da wird versucht, durch Veränderungen bei der Gewichtung der einzelnen Anlageklassen von aktuellen Trends und Bewegungen an den Märkten eben zu profitieren. Zum Beispiel kurzfristig würdest du deinen Anteil Aktien erhöhen, weil du eben denkst, dass die Börse sich sehr, sehr toll entwickeln wird. Du erwartest eine sogenannte Börsen-Hoss, also eine Aufwärtsbewegung der Börse, im Gegensatz dazu eine Börsen-Bässe, wenn man eben erwartet, dass die Börsen fallen werden. Ja, das zum Thema Anlagekategorie und ein, zwei kleine Begriffe. Was hast du jetzt heute gelernt, die sogenannten Lessons Learned für den Podcast Nummer 1 hier auf www.geldbildung.de? Du hast einmal gehört, was ist Geldbildung.de eigentlich, warum ich Geldbildung.de mache, also meine Beweggründe hast du erfahren, die Unterscheidung Sachwert, Finanzanlage, du hast die Aufgabe von den Finanzmärkten kennengelernt, die wesentlichen Akteure am Finanzmarkt hast du gesehen, dann die Anlageklassen, die es gibt, die wesentlichen hast du kennengelernt, dann ein paar Begriffe zum Asset Allocation, wie du dein Vermögen aufteilst, hast du kennengelernt. Ich möchte mich jetzt schon mal für deine Zeit bedanken, dass du den ganzen ersten Podcast angehört hast, und ich werde jeden Podcast mit einem Zitat beenden und heute eines von Warren Buffett. Du musst kein Raketenforscher sein, um Geld anzulegen. Investieren ist kein Spiel, bei dem der Typ mit IQ 160 den Typ mit IQ 130 schlägt.
Mehr Informationen zum Thema finanzielle Bildung auf dem Weg zu deiner finanziellen Unabhängigkeit findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.